ARD.
Ja, es gibt dieses Argument, Verbeamtung ist eben sozusagen, man lässt sich kaufen gewissermaßen und muss dann mit sich einige Dinge machen lassen, die andere ArbeitnehmerInnen vielleicht nicht mit sich machen lassen müssten.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Sind Lehrkräfte zu oft in Teilzeit oder ist das ein verzerrtes Bild einer ohnehin überlasteten Profession? Willkommen zu einer neuen Monatsfolge von Die Schule brennt, in der Armin Himmelrath, unter anderem Bildungsjournalist beim Spiegel und Deutschlandfunk, und ich aktuelle Entwicklungen aus Schule und Bildungspolitik einordnen. Mit Zahlen, mit Kontext und mit der nötigen Portion Skepsis. Heute geht es um zwei Themen, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben, aber in der letzten Zeit hohe Wellen schlugen. Die Debatte um Lifestyle-Teilzeit bei Lehrkräften, ein Begriff aus dem Wirtschaftsflügel der Union, der schnell wieder zurückgezogen wurde, und um bildungspolitische Passagen aus der Entwurfsfassung des AfD-Regierungsprogramms. In beiden Fällen stellt sich die gleiche Frage: Wie belastbar sind Argumente und was würden die Vorschläge praktisch bedeuten? Lieber Armin, schön, dass du da bist.
Hallo Bob, ich freue mich auch.
Die Halbtagsjobber alias Lehrer wollen jetzt noch weniger arbeiten mit ihrer Teilzeit. Also werden wir mal ernsthaft, Teilzeit nur noch in Ausnahmefällen, auch mit dem Blick auf Lehrkräfte. Die Kritik lautete sinngemäß, zu viele arbeiten freiwillig weniger, während gleichzeitig Lehrermangel herrscht. Die Debatte ist ja nicht neu. Kommen wir mal zu den Grundlagen. Weißt du, wie es aussieht mit den Teilzeitbeschäftigten so prozentual im Schuldienst im Vergleich zu anderen Branchen?
Ja, es gibt Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die beziehen sich, die aktuellsten, die ich gefunden habe, auf das Schuljahr 2023/24, sind also jetzt 2 Jahre alt. Die sind im letzten Herbst veröffentlicht worden und da kommt eben das Statistische Bundesamt darauf, dass von den etwa 740.000 Lehrkräften, die wir in Deutschland an allgemeinbildenden Schulen haben, etwas über 43% in Teilzeit sind. Also knapp die Hälfte, kann man sagen. Das unterscheidet sich dann aber auch nochmal ganz erheblich zum Beispiel nach Bundesländern. Wir haben Bundesländer wie Hamburg, wie Bremen, aber auch wie Baden-Württemberg. Bei denen liegt die Teilzeitquote bei den LehrerInnen über 50%. Wir haben aber auch Bundesländer wie Thüringen und Sachsen-Anhalt zum Beispiel, bei denen liegt die Teilzeitquote unter 25%. Also das sind wirklich enorme Unterschiede und das deutet auch schon so ein bisschen auf diese Diskussion oder die Problematik dieser Diskussion hin. Es wird wahrscheinlich nicht die eine Lösung oder den einen Grund dafür geben, dass eben Lehrkräfte in Teilzeit sind, sondern das hängt, glaube ich, ganz stark, und das zeigen eben diese sehr unterschiedlichen Zahlen der Bundesländer, hängt ganz stark von den jeweiligen Landesbedingungen ab, unter denen das dann stattfindet. Dazu kommt, dass wir nochmal einen sehr hohen, sehr großen Unterschied haben zwischen Frauen und Männern. Also Lehrerinnen sind zu 50,7% in Teilzeit. Bei den Lehrern, bei den männlichen Lehrern sind es nur 22,6%.
Weiß man denn dann die Gründe dafür, also ob das familiär bedingt ist, wie es ja häufig der Fall ist, wenn zum Beispiel Frauen als Mütter dann zu Hause sein müssen, oder wenn das Modell jedenfalls so ist, dass sie zu Hause sind, wenn ihre Kinder nach Hause kommen, was altersbedingt ist oder was gesundheitliche Gründe sind?
Also es gibt diese Erhebungen ganz generell dafür, wann Menschen in Teilzeit gehen, und da werden dann eben so Aspekte genannt wie Betreuung von Angehörigen, eigene Krankheit kann das sein, die dazu führt, dass man sagt, ich bin eigentlich nicht mehr fähig, eine Vollzeitstelle auszufüllen. Es kann aber auch sowas sein wie, ich schaffe mir Raum für Aus- und Weiterbildung. Auch das findet durchaus statt, und dass Leute sagen, ich reduziere jetzt einfach mal für 1-2 Jahre, weil ich was nebenher noch mache, für das ich eben auch Zeit brauche. Wir sehen einfach, dass die Zahl der Teilzeitbeschäftigten im Lehramt höher ist als in der Wirtschaft. Da liegt sie also in der Wirtschaft bei 30,9%, im Lehramt wie gesagt 43,1%. Das kann aber wiederum auch damit zu tun haben, und das sagen die StatistikerInnen, dass eben im Lehramt verhältnismäßig viele Frauen sind, deutlich mehr Frauen als in Wirtschaftsbranchen, und Frauen dann wiederum eher dazu neigen, zum Beispiel für Care-Arbeit die eigene Vollzeitstelle zu reduzieren. Aber, und das ist wirklich das große Problem, ich habe mal in einer Recherche für den Spiegel versucht herauszufinden, wie hoch denn eigentlich diese Teilzeitquote pro Land ist und wie hoch dann auch die, die Teilzeitabschichtung ist. Also arbeiten die 20% oder 40 oder 50 oder 70 oder 93,2. Also, und da sind von den 16 Bundesländern war ein einziges damals halbwegs in der Lage, das zu beziffern, auch nicht sehr genau, aber nur, aber zumindest so ansatzweise. Also das ist wirklich ein Stochern im Nebel so ein bisschen, und das kommt dadurch zustande, dass wir diese 16 Bundesländer und Schulsysteme haben und dann eben innerhalb dieser Systeme nochmal sehr unterschiedliche Regeln gelten. Ich nehme jetzt mal das Beispiel NRW, da war das vor 2 Jahren mal die große Diskussion. Schulministerin sagt, wir müssen was gegen Lehrermangel tun, Lehrkräftemangel. Ich werde Teilzeit jetzt nur noch deutlich restriktiver genehmigen. Daran sieht man schon, dass das eigentlich auf Länderebene beschlossen werden kann. Welche Bedingungen gelten da? Wie weit darf man überhaupt reduzieren? Ist bei 30% Schluss oder 20 oder vielleicht auch nur 10? Geht das? Also alle diese Dinge liegen im Grunde in Länderhand. Und dadurch gibt's eben auch nicht so ein klares Rezeptbuch dafür, wie man jetzt mit dieser Herausforderung, dass eben viele in Teilzeit sind, umgeht. Und dass das aber ein Thema ist, das sehe ich schon auch. Also allein diese Zahl 43,1% der Lehrkräfte in Teilzeit besagt etwas gegenüber eben den 30,9% im Rest der Wirtschaft. Jetzt kann man sich überlegen, ob man das gut findet oder nicht. Wir haben Lehrkräftemangel. Wahrscheinlich würden wir alle gerne mehr von den qualifizierten PädagogInnen zurück in die Schulen holen. Und dann muss man sich eben die Bedingungen angucken, warum das so ist. Aber solange wir diese Zahlenbasis gar nicht haben, um das zu diskutieren, wird das immer so ein bisschen eine Gefühlsdiskussion bleiben, fürchte ich.
Jetzt ist es ja so, dass der Job als Lehrer von vielen einfach auch als sehr belastend angenommen wird. Wir haben hier zum Beispiel mit Jana S. geredet, die ihre Verbeamtung aufgegeben hat, weil sie einfach nicht mehr konnte. Wir hören mal ganz kurz rein.
Die ganzen Belastungen hängen auch indirekt mit dem Schulsystem zusammen. Alleine die Bürokratie, was ich an Listen geführt habe in den letzten Jahren, Akteneinträge, Thema Datenschutz, dann Dinge, die ich einfach außerhalb von Unterricht erledigen musste, wo ich mir manchmal selber vorkam, als wäre ich meine eigene Sekretärin und mir dann eigentlich gedacht habe, boah, ich könnte diese Zeit gerade so gut in Unterrichtsvor- und Nachbereitung stecken. Ich habe da eine Klasse sitzen und das ist ja heutzutage teilweise gang und gäbe mit, ich sag mal, 25 Kinder, 3 Kinder mit einer Lernbehinderung, 2 Kinder, die noch ADHS haben. Dann habe ich noch ein Kind mit Diabetes drin sitzen, habe dann noch eine Diabetesbegleitung mit in der Klasse sitzen. Dann habe ich vielleicht noch 3 Kinder da sitzen, die gar kein Deutsch können. Und dann wird erwartet, dass man individuell auf jedes Kind eingeht und jedes Kind da abholt, wo es gerade steht, was ja auch wirklich super ist, was im Alltag aber einfach überhaupt nicht zu leisten ist. Und diese 25 Bedürfnisse, diese 25 Ansprüche, die Kinder haben, denen gerecht zu werden, das schafft man irgendwann nicht mehr.
Armin, mit anderen Worten, es ist ja politisch nachvollziehbar, dass man rein statistisch sagt, wir haben eine viel höhere Abdeckung, wenn die Lehrkräfte mehr arbeiten. Das ist jetzt spekulativ, aber könnte das dann nicht auch bedeuten, dass eben die Zahl derer, die dann gar nicht mehr können, rausgehen, weil die zum Beispiel sagen, ich arbeite auch deshalb in Teilzeit, weil ich es sonst nicht mehr wuppen kann?
Also das wäre denkbar und ich kann erstmal aus politischer Sicht, aus strategisch-planerischer Sicht das wirklich gut verstehen, dass man sagt, ich würde diese Teilzeitzahl einfach drücken, um damit einfach die Versorgung, die Unterrichtsversorgung deutlich zu verbessern. Das sind einfach gut ausgebildete Leute, wir brauchen die in der Klasse im Unterricht, da gehören sie hin, primär. Jetzt kann man sich dann überlegen, in einem zweiten Schritt, was ist der richtige Weg? Und da werde ich dann skeptisch, wenn Politik meint, dass insbesondere Landespolitik natürlich meint, das mit einer Verordnung lösen zu können, indem man sagt, so, wir zwingen euch jetzt einfach, indem wir weniger Teilzeit gewähren. Ja, dann entsteht die Gefahr, dass die Frustration größer wird. Und das war genau das, was ich vorhin kurz mit NRW angesprochen hatte. Da war das damals zu beobachten, dass in den Kanälen, auf den Versammlungen, auch auf den Gewerkschaftsversammlungen natürlich der Lehrkräfte-Gewerkschaften, dass dort wirklich riesiger Frust sichtbar wurde, wo die gesagt haben, die Politik versteht gar nicht mehr, warum wir Teilzeit machen. Und da wurden Belastungsaspekte sehr, sehr häufig genannt. Im Übrigen halte ich persönlich das auch gar nicht für verwerflich, Teilzeit dann zu machen, weil ich einfach sage, das ist für mich aus welchen Gründen auch immer persönlich das richtige Modell. Wenn jemand das für sich entscheidet, ist das ja für die, ich sag mal, Arbeitsmotivation dann in der Teilzeit wahrscheinlich deutlich besser, als wenn ich jemanden dazu zwinge, 100% zu arbeiten oder gar nicht. Wir brauchen an dieser Stelle nicht den Druck auf weniger Teilzeit oder höhere Hürden, um in die Teilzeit reinzukommen, sondern ich glaube, wir brauchen einen Blick auf die Arbeitsbedingungen und auf das, was Lehrer, Lehrerinnen sein ausmacht, um damit den Beruf attraktiver zu machen. Wir kriegen den nicht über Druck attraktiver. Das ist übrigens auch eine ganz alte pädagogische Weisheit, dass externe, extrinsische Motivation natürlich deutlich schlechter wirkt. Also mit irgendwas drohen oder irgendwas regeln oder bestrafen wollen oder so, als wenn man eine intrinsische Motivation entwickelt. Das scheint sich noch nicht bis in jedes Landesministerium herumgesprochen zu haben.
Ich mache mich mal kurz ein bisschen unbeliebt. Und zwar mit dem Hinweis darauf, dass ich ja grundsätzlich immer pro Lehrkräfte bin, aber in einem Fall weniger Verständnis habe. Und zwar, wenn Leute mir schreiben, dass sie sozusagen verzweifelt sind, weil sie nicht an die Schule kommen, die eben 5 Kilometer weg ist. Das hat auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun, weil ich nach meinem Referendariat nicht nur das Regierungspräsidium wechseln musste, sondern wirklich weit in die Walachei geschickt wurde, in den nördlichen Schwarzwald und dann auch noch an eine Schulform, die ich selber nicht kannte und dann auch noch fachfremde Fächer unterrichtet habe. Aber ich wusste, wenn ich das mache, dann besteht eben die Chance, dass ich verbeamtet wurde. Also diese Forderung danach, dass man doch bitte immer sofort an die Schule kriegt, die man auch will, die halte ich dann für schwierig, sagen wir mal so. Jetzt könnte man auf der Grundlage ja auch sagen, naja, das Beamtensystem ist das Beamtensystem, das ist halt ein goldener Käfig, ergo, du musst da hinkommen, wo du hingeschickt wirst oder du wirst zum Beispiel abgeordnet, wie es jetzt auch oft passiert ist, ja, im Rheinland und in Ruhrgebiet, ja, dass man dann an eine Schule kommt, die man eigentlich nicht ausgesucht hat und du musst halt mehr arbeiten, denn das alles können wir mit dir machen, weil du verbeamtet bist. Wäre doch, also der zweite Teil, das hoffe ich, dass die ZuhörerInnen das jetzt mitbekommen haben, das ist jetzt nicht mehr ganz meine Position, aber wollte das so ein bisschen anteasern, um zu sagen, naja, das ist halt die Kehrseite der Medaille einer ansonsten zum Beispiel sehr hohen Pensionierung, eines guten Gehalts und einer Berufssicherheit, die sonst keine Gruppe hat.
Ich glaube, man muss das nochmal ein bisschen aufschlüsseln oder genauer hinschauen. Ja, es gibt dieses Argument, Verbeamtung ist eben sozusagen, man lässt sich kaufen gewissermaßen und muss dann mit sich einige Dinge machen lassen, die andere ArbeitnehmerInnen vielleicht nicht mit sich machen lassen müssten. Ja, ich glaube, das kann man schon so sehen. Ich glaube auch, dass diese immer temporäre Abordnung an andere Schulen, an die man eigentlich nicht wollte, um dort Mangel zu lindern, auch schnell zu lindern, dass das sozusagen Teil dieses goldenen Käfigs ist. Ob die Teilzeitfrage da auch reingehört, da würde ich Bedenken anmelden, weil das eher eine grundsätzliche Art von persönlicher Lebensgestaltung betrifft. Ich finde, also dann müsste der Arbeitgeber oder in diesem Fall dann eben der Staat auch sagen, ja, bei uns gibt es Beamtentum, aber nur in Vollzeitfassung. Dann müsste man das aber von vornherein so kommunizieren und dann kann ich mir als junger Mensch überlegen, ob ich das studieren will und in diesen Weg gehen will oder ob ich sage, nee, tut mir leid, Leute, wenn ihr mich zu einer 100%-Stelle zwingen wollt, damit kommen wir nicht ins Geschäft. Also das ist, glaube ich, ein bisschen anderer Punkt als die Frage der Abordnung oder des Unterrichtens an Schulen, an die man nicht primär wollte. Da habe ich ehrlicherweise auch ein gewisses Verständnis dafür, dass der Staat das planen und Menschen durchaus auch so ein bisschen hin und her schieben muss. Aber auch da wiederum ein Aber, nämlich dass in meiner Wahrnehmung das in der Regel ja doch schon sehr, sagen wir mal, reduziert gehandhabt wird. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man wirklich dann letztlich irgendwo landet, ohne jeglichen Einfluss darauf zu haben, wie das vielleicht bei Bundeswehrangehörigen ist, die alle paar Jahre aber wirklich quer durch die Republik versetzt werden und nicht nur innerhalb eines Regierungsbezirks. Deshalb würde ich da eher sagen, also da sollte man nicht zu sehr diese Beamtendiskussion aufmachen, sonst bringt man vielleicht den Staat oder das Land als Arbeitgeber auf die Idee, dass sie da noch mehr dran ziehen könnten. Jetzt haben wir ja ohnehin vor ein paar Wochen gerade wieder mal eine Diskussion oder wieder so eine Anregung gehabt, Abschaffung des Berufsbeamtentums für Lehrkräfte. Ja. Sozusagen diese Diskussion, das ist so ein bisschen so eine Zombie-Diskussion. Untote kommen immer mal wieder hoch. Ich glaube, dass dieser Zug erstmal abgefahren ist, ehrlicherweise. Also die Berliner haben das ja gerade vor ein paar Jahren erst wieder eingeführt, weil in den Ländern drumherum es eben auch als Lockmittel diente, um die Menschen ins Lehramt zu kriegen. Also das ist jetzt auch keine konsistente Politik, das sofort wieder in Frage zu stellen.
Das Beamtentum hat ja auch einen riesigen Vorteil, dass die Beamteten als Staatsdiener nämlich mit vollem Umfang für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einstehen müssen. Das spielt gerade immer dann eine Rolle, wenn es um ein sogenanntes Neutralitätsgebot geht. Und warum das wichtig ist, darauf immer wieder hinzuweisen, das hat uns der Entwurf des AfD-Regierungsprogramms für Sachsen-Anhalt gezeigt. Da finden sich nämlich bildungspolitische Passagen, die ganz schön Sprengkraft haben. Zum Beispiel die Rückkehr zu einem stark leistungsdifferenzierten, mehrgliedrigen System, die Stärkung des Gymnasiums als klar universitär ausgerichtete Schulform, Kritik an Inklusion in der bisherigen Form. Björn Höcke hatte das in einem Sommerinterview schon als Ideologieprojekt gekennzeichnet. Mit Betonung eines positiven nationalen Geschichtsbildes, Skepsis gegenüber Kompetenzorientierung und, in Anführungszeichen, Ideologisierung von Schule, Beendigung von Programmen wie Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und einiges mehr. Armin, du hast dir das auch angeguckt. Wie kann man diese Position beurteilen?
Ja, aus meiner Sicht ist das natürlich ehrlicherweise erstmal ist es ein Treppenwitz und zeugt von einer gewissen, sagen wir mal, nicht allzu tiefen intellektuellen Schärfe, mit der da herangegangen wurde. Einfach deshalb, weil ja eine der Kernaussagen, die auch in mehreren Varianten in diesem Programmentwurf immer wieder betont wird, ist, dass man sagt, wir wollen Schule ideologiefrei gestalten. Wir wollen sie von politischen Einflüssen säubern, so. Das, was hier passiert, ist natürlich pure Ideologie. Das ist genau Indoktrination, was hier der anderen, in diesem Fall linken Seite von der AfD vorgeworfen wird. Da ist ja wirklich die Rede von, ich zitiere mal, pervers linken, radikal feministischen und individualistischen Ungeist, Ende des Zitats. Und dann kommen so wirklich, das als steile Thesen zu beschreiben oder zu benennen, ist glaube ich noch untertrieben. Sowas wie funktionierende Familien machen Schulsozialarbeiter überflüssig. Ja, das wird wohl so sein, nur wir leben eben nicht in einer Gesellschaft, in der Familien alle komplett und dann auch noch nach dem Vorbild der AfD oder nach den Wünschen der AfD funktionieren. Also das ist wirklich
und grundsätzlich nach den Wünschen der Politik funktionieren.
Ja, auch das, genau, auch das. Ja. Also das ist schon ein sehr wirklich rückwärtsgewandtes, reaktionäres Welt- und Bildungsbild, was dort abgegeben wird und was dort beschrieben wird. Gleichzeitig zeigt es aus meiner Sicht tatsächlich ein Problem oder eine Herausforderung, die man sich anschauen muss, journalistisch, aber eben auch berufspolitisch, wenn wir über Lehrer, Lehramt, Lehrerinnen und Lehrer, über Schule reden, bildungspolitisch. Denn das ist ein Hebel, der tatsächlich die Gesellschaft schnell und auch massiv verändern würde, wenn er denn so angesetzt würde.
Nehmen wir mal eine Sache, nämlich wenn wir wirklich davon ausgehen würden, dass nur noch 25% der Schülerinnen und Schüler ans Gymnasium gehen, dann wären das 20% weniger als jetzt schon. Wir wissen gleichzeitig, dass die Vorbildung der Eltern eine riesengroße Rolle spielt. Und wenn wir wissen, dass das so ist und gleichzeitig aber sehr viele AfD-Wähler eine nicht so hohe formale Bildung haben, wird das ja im Grunde genommen bedeuten, dass man, wenn man die AfD in Sachsen-Anhalt wählt, es unwahrscheinlicher macht, dass das eigene Kind ans Gymnasium gehen kann. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Ja, so interpretiere ich das auch. Und tatsächlich ist das aber ein Phänomen, was wir bei relativ vielen Sachen sehen können, wenn man sich zum Beispiel die Wirtschaftspolitik der AfD anschaut oder das, was eben wirtschaftspolitisch auch zum Beispiel zur Bundestagswahl 2025 versprochen und als Programm aufgelegt wurde, dann ist das so, dass die Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler davon nicht profitieren. Im Gegenteil, dass sie darunter leiden würden. Also der Wählerinnen und Wähler, die die AfD wählen. Da gibt's mehrere Untersuchungen zu. Und das ist natürlich ein Phänomen, was darauf hindeutet, dass viele sich möglicherweise eben gar nicht so sehr mit diesen politischen Inhalten beschäftigen, die da verpackt werden, sondern dass andere Dinge im Vordergrund stehen. Und dann glaube ich, ist es aus jetzt meiner journalistischen Sicht extrem und umso wichtiger, dass wir hergehen und die Auswirkungen einer solchen möglichen Politik, wie sie dort in den Wahlprogrammen skizziert wird, dass wir die tatsächlich beschreiben. Und da bin ich dann wieder sozusagen Bildungsjournalist durch und durch. Das, was die AfD hier beschreibt, ist ein wirklich absolut rückwärtsgewandter Schulalltag, der sich daraus ergeben würde und der so ein bisschen ehrlicherweise wahrscheinlich angelehnt ist an das, was wir in manchen Bereichen der USA gerade erleben, also der Eingriff in die Lehrmittelinhalte oder in die Lehrinhalte generell.
Ja, eine Forderung ist tatsächlich, dass nur noch ein einziges Schulbuch ausgegeben wird.
Zentralisierte Lehrinhalte für alle Schulen, für alle Themen auf derselben Stufe. Wir haben sowas wie das Verbot der sexuellen Aufklärung, was da besprochen wird. Sexualität und sexuelle Aufklärung sei Sache der Eltern. Das soll nicht mehr in Schule stattfinden. Wir haben Eingriffe sozusagen in die Autonomie der Schulen. Dürfen die sich Schule gegen Rassismus nennen, dürfen die eine Regenbogenflagge zeigen, alles das soll verboten werden. Zurück auch zu ganz viel Frontalunterricht, der Lehrer soll Autorität sein, nicht Lernbegleiter. Alle diese Dinge kommen da zusammen und sprechen, glaube ich, so etwas ganz eine diffuse Sehnsucht nach einem vermeintlich besser funktionierenden Schulsystem an. Die wiederum kann ich total gut nachvollziehen. Im Schulsystem hakt es an ganz, ganz vielen Stellen und wir müssen darüber reden und das tun wir ja auch und dieser Podcast und unsere Gespräche dazu sind ja auch eine Auseinandersetzung mit genau diesen Problematiken, aber das funktioniert eben nicht darüber, dass wir die Schule sozusagen per Federstrich zurück in die 60er oder 50er oder vielleicht auch 30er Jahre katapultieren, denn wenn man sich anschaut, was der übrigens ja als Geschichtslehrer mal ausgebildete Herr Höcke zur Inklusion gesagt hat, das erinnert schon sehr an das, was der Nationalsozialistische Lehrerbund über das Zusammenlernen oder eben Nicht-Zusammenlernen in Schule gesagt hat.
Ja, in dem Regierungsprogramm steht, dass behinderte Menschen die Klassen lähmen würden. Da steht ja auch einiges, wo ich sozusagen die Aufregung überhaupt nicht verstehe. Sowas wie, die Schüler müssen aufstehen. Ich habe das so verstanden, wie die Schüler müssen aufstehen, wenn der Lehrer reinkommt. Wo ich so dachte, ihr fordert was, das ist sowieso noch überall Realität. Was mich manchmal wundert ist, und das ist jetzt ein bisschen naiv gefragt, aber die AfD, die mittlerweile den Begriff der Remigration, der damals noch in der Korrektivrecherche Geheimplan gegen Deutschland Millionen Menschen auf die Schule brachte, in ihrem offiziellen Programm stehen hat, sieht sich selber ja fälschlich als rechtsextrem gebrandmarkt. Unter welcher Prämisse kann man denn dann gegen eine Schule gegen Rassismus sein?
Ich glaube, es geht eher so ein bisschen darum, dass sie für ihre Klientel bestimmte Themen einfach so als Trigger verankert haben. Und da funktioniert eben geschlechtliche Identität zum Beispiel als ein Thema und auch das Gendern. Das sind so Sachen wie Symbole, wie die Nationalfahne, die eben vor jeder Schule wehen soll, wenn es nach der AfD geht. Das sind Sachen, die gewissermaßen schnell als sichtbarer Ausdruck einer anderen veränderten Schulkultur erkennbar sind. Und da wird dann halt auch sowas genannt wie das Aufstehen. Jetzt sagst du, das ist in vielen Schulen noch üblich. Ich habe das anders erlebt in den letzten Jahren. Würde jetzt diese Analyse nicht so unbedingt teilen, dass das Standard wäre oder so. Aber das ist sicherlich nicht das Entscheidende. Also da verändert sich vielleicht ein bisschen etwas in der Schulkultur. Ich würde jetzt fast sagen, kann man sogar darüber diskutieren, ob eine Klasse aufsteht, wenn ein Lehrer reinkommt, eine Lehrerin reinkommt. Aber die entscheidenden Punkte sind ja da, wo in die Autonomie der Lehrkräfte eingegriffen wird. Wenn aus dem Curriculum eben oder aus dem Kanon, der grundsätzlich vermittelt werden soll, eine Lehrkraft heute selber entscheidet, was gerade gut zu dieser Klasse passt, was wann reingenommen wird, wird es da deutlich zentralisierter beschrieben. Die Auswahlmöglichkeiten der Lehrkräfte sind nicht da, sondern die sind dann einfach, wenn ich das richtig interpretiere im AfD-Wahlprogramm Sachsen-Anhalts, dann sind das einfach LehrerInnen als ausführende Kräfte einer staatlich festgelegten, eines Bildungsweges. Und das macht es schwierig aus meiner Sicht. Das macht es nicht nur schwierig, sondern das macht es tatsächlich so, das ruft etwas hervor bei mir, wo ich denke, also da gibt es eben genau die föderalistischen Ansätze, dass es nicht wieder dazu kommt. Die wurden ja entwickelt nach der nationalsozialistischen Zeit und das war ja eine der Ideen. Und dann haben wir so Geschichten wie eben die Ausgrenzung von Menschen mit Förderbedarf und mit Behinderung, die du ja eben auch zitiert hattest schon. Da ist es dann sogar fraglich, ob ein Land das selber umsetzen darf, denn die Erfüllung der UN-Behindertenrechtskonvention, also der Anspruch auf Inklusion, das ist von der Bundesrepublik ratifiziert worden. Und ob da ein Bundesland einfach so ausscheren kann, ich bin kein Jurist, aber ich habe da sehr, sehr große Zweifel.
Du hast es gerade zum Abschluss schon mal angedeutet, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Gleichzeitig sprechen wir ja oft auch so von so Buzzwords oder so Triggerpunkten, die eben so ausgelegt sind, dass sie auch ideologisch aufgeladen vielleicht eine gewisse Zielgruppe ja mit ins Boot holen sollen. Nochmal zuletzt, glaubst du, die schreiben da Sachen rein, die dann auch tatsächlich so umgesetzt werden? Ich persönlich würde denken, dass Amerika, Project 2025, ja, von den verschiedenen republikanischen Thinktanks, von denen Donald Trump und von dessen Plänen Trump sich damals noch stark distanziert hat und die nach und nach umgesetzt worden sind, haben gezeigt, die meinen schon auch, was die da reinschreiben. Also wir dürfen das jetzt nicht einfach abtun als so eine Art kleines Bullshit-Bingo, was danach auch nicht umgesetzt wird. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, stimme ich dir zu. Also ich würde das auch erst einmal ernst nehmen. Und dann, glaube ich, ergibt sich daraus auch schnell die Notwendigkeit, sich da auch selber zu positionieren und sich das anzuschauen und zu überlegen, wie gehe ich damit um? Denn das sind tatsächlich gesellschaftsverändernde Ansätze. Dass sie so beschrieben werden für den Schulbereich, zeigt dann wiederum etwas, was ich durchaus beunruhigend finde, nämlich, dass die AfD ganz offenkundig verstanden hat, wenn sie die Schulen tatsächlich umkrempelt, wenn sie dort tatsächlich aktiv wird, dann hat das weitreichende gesellschaftliche Implikationen. Also da steckt wirklich viel an Bewegungsmasse drin. Dass sie das ernst nehmen und ernst meinen, sieht man ja schon an Projekten, die sie vor einigen Jahren begonnen haben, zum Beispiel die Lehrkräfteprangher, die sie eingerichtet haben, also Denunziantenportale, wo man dann eben im Sinne der AfD unliebsame Lehrkräfte melden konnte und die haben dann versucht, da Druck zu machen. Da geht es darum, Angst zu verbreiten, ganz klar. Und das merkt man auch an Schulen. Also wenn ich mit Lehrkräften spreche in Recherchen, dann stelle ich fest, ja, die Angst davor, dort irgendwie in den Fokus zu geraten, ist deutlich größer geworden. Die Autonomie, die eigene Handlungsautonomie, dementsprechend kleiner, geringer geworden. Und das ist keine gute Entwicklung.
Lieber Armin, vielen Dank für deine Einordnung in dieser Monatsfolge. Wir hören uns in einem Monat wieder und ich habe das Gefühl, dass uns der Stoff nicht so schnell ausgehen wird. Wenn man sich die Dynamik der letzten Wochen anschaut, wird die nächste große Bildungsdebatte eher um Lehrkräftearbeitszeit, Schulstruktur, politische Einflussnahme oder Inhalte kreisen. Was glaubst du, werden wir das nächste Mal wieder in den Blick nehmen?
Also ich glaube, Lehrkräftearbeitszeit wird uns noch eine Weile beschäftigen, nicht nur wegen der Teilzeitdebatte, die haben wir heute sehr ausführlich behandelt, sondern einfach, weil die Bundesländer jetzt ja gehalten sind, die Lehrkräftearbeitszeit zu erfassen. Auch da gibt es schon wieder politische Gegenbewegungen, es gibt sehr viel Diskussionen, wie das gut aussehen kann, es gibt Diskussionen darüber, was das überhaupt für Konsequenzen hat. Also das, glaube ich, ist eins der großen Themen. Das andere, gucken wir mal, wenn wir das nächste Mal sprechen, wird Baden-Württemberg gewählt haben. Und möglicherweise ergibt sich da ja auch noch mal etwas für die Schulpolitik. Das ist immerhin ein großes Land, was in vielen schul- und bildungspolitischen Feldern durchaus ja so einen gewissen Impulsgeber-Impetus hat oder diese Chance hätte, das zu sein. Vielleicht wissen wir dann schon, wer neue Kultusministerin, neuer Kultusminister wird und könnten auch darauf schauen. Aber lassen wir uns überraschen.
Genau, das besprechen wir dann das nächste Mal. Ich wünsche euch allen ZuhörerInnen einen schönen Tag noch, wann immer ihr die Folge gehört habt. Lieber Armin, dir auch. Wir sehen uns bald wieder.
Danke, gleichfalls.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Impulse habt, könnt ihr auch eine Mail schreiben. Und zwar an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.
Das Wissen. Hallo, ich bin Sonja Striegel von Das Wissen, der Podcast. Jeden Tag haben wir eine halbe Stunde für euch. Interessante Hintergründe.
Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
Überraschende Ansichten.
Der Lux ist ein Arschloch sowieso.
Wichtige Erkenntnisse.
Wenn Energie kristallisiert zu Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus.
Drängende Fragen. Was spricht dafür? Was dagegen, dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört? Historische Ereignisse.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Das Wissen. Das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin.
Ich habe Herpes gekriegt, ich habe Hautausschläge gekriegt und ich konnte diese ganzen Symptome nicht mehr einordnen.
Und Klimaschutz.
Solarenergie ist weltweit mit Abstand die günstigste Energieform.
Oder auch bewegende Biografien.
The audience has been my only friend.
Das Publikum ist bis heute mein einziger Freund. Das Publikum hat es mir möglich gemacht, zu sprechen, zu singen und lebendig zu sein.
Das Wissen könnt ihr in der ARD-Audiothek hören und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.